Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wie schon gehört, der Predigttext ist wie jedes Jahr die Jahreslosung Markus 9, Vers 24. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Herr, wir bitten dich, segne unser Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, Susanne Levermann wurde nach einer Banklehre und einem Studium der Volkswirtschaftslehre in Heidelberg und Miami Junior Fondsmanager bei der DWS, der damaligen Fondsgesellschaft der Deutschen Bank, bei der sie 8 Jahre arbeitete. Dort verwaltet sie 1,7 Milliarden Euro mit eigener Strategie zur Bewertung der Aktien. Im Jahre 2008 wurde sie als Fondsmanagerin für den besten deutschen Aktienfonds über 1 und 3 Jahre ausgezeichnet. Eine junge Frau auf dem Gipfel des Erfolgs. Tags darauf kündigte sie bei der DWS. Sie fragte sich, was mache ich für eine bessere Welt? Sie unterrichtete nun zunächst als Aushilfslehrerin Mathematik an einer Gesamtschule im Ostteil Berlins und erfuhr nun, wie das Leben benachteiligter Kinder aussieht. Danach arbeitete sie als Deutschlandchefin der Non-Profit-Organisation Carbon Disclosure Project, der nicht profitorientierten Organisation Kohlenstoffmitteilungsprojekt, an das viele große Unternehmen aus aller Welt ihre klimaschädlichen Treibhausgasemissionen und den Wasserverbrauch melden. Eine junge Frau auf dem Gipfel des Erfolgs. Wie mag es jemandem ergehen auf dem Gipfel des Erfolgs? Susanne Levermann war unzufrieden und sie stieg aus. Man kann vielleicht auch sagen, sie stieg freiwillig ab, um Gutes zu tun für Kinder und den Klimaschutz. Eine beachtliche Wende in ihrem Leben. Manche andere Menschen erleben, nachdem sie einen Erfolgsgipfel erreicht haben, einen Absturz. Sie leben auf zu großem Fuß, werden schließlich insolvent oder drogenabhängig. Der Gipfel des Erfolgs. Viele werden darum beneidet. Jesus war auch auf einem Gipfel angelangt. Davon berichtet Markus vor der Begebenheit, die wir vorhin in der Lesung gehört haben. Es war allerdings nicht ein Erfolgsgipfel, sondern ein Gipfel besonderer Art. Man kann sich keinen höheren vorstellen. Mit 3 seiner Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, war er auf einen Berg gestiegen. Dort wurde er mit himmlischer Klarheit umhüllt und Gott selber sagte über ihn: Dies ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Danach stiegen sie wieder von dem Berg herunter, ganz freiwillig. Die Situation, in die Jesus hineinkommt, ist die einer größten Not. Eine große Menschenmenge in heller Aufregung und Streit, in der Mitte ein Vater mit einem Jungen, der besessen ist, einen sprachlosen Geist hat und dazu Krankheitssymptome, die vielleicht auf Epilepsie hinweisen könnten. Der Vater ist verzweifelt. Von Kind an hat der Sohn die Krankheit. Sicherlich hat der Vater ihn schon zu vielen Ärzten gebracht, Keiner konnte helfen. Nun waren dann noch die übrigen 9 der 12 Jünger Jesu, die nicht mit ihm und den anderen 3 Jüngern auf dem Berg waren. Mit ihnen hatte der Mann geredet, aber sie konnten auch nicht helfen. Was für eine schlimme Situation. Wenn alle nicht helfen können, wendet man sich manchmal in der größten Not an die Kirche. Aber wenn die auch nicht helfen kann, wie in diesem Fall sogar die Jünger, dann ist die Not nur umso schlimmer. Sie schlägt vielleicht in Verzweiflung um. Kein Wunder, dass der Vater zu Jesus etwas respektlos sagt: Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Zuvor hatte Jesus zu der Menge noch gesagt: O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Aber den Unglauben des Vaters tadelt er nicht. Er geht barmherzig mit ihm um, denn der Mann wendet sich an Jesu Barmherzigkeit. Er will sich helfen lassen. Anders als die Pharisäer und Schriftgelehrten, die mit den Jüngern stritten. Also, Jesus tadelt den Unglauben des Vaters nicht, aber er geht darauf ein. Er will ihm zum Glauben helfen. Letztlich ist der Unglaube die größte Not. So sagt er zu dem Mann: Du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Nun will der Vater natürlich nicht bei Jesus in Ungnade fallen. Er sieht seine letzte Rettungsmöglichkeit und so sagt er nicht nur, er schreit vielmehr: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Glücklicherweise gibt es heute durch die moderne Medizin und unsere guten Ärzte, Schwestern und Therapeuten vielfältige Hilfe. Trotzdem ist unser Glaube auch heute vielen Herausforderungen ausgesetzt. Viele Bedrohungen gibt es, die uns auch kleinmütig werden lassen können. Das können natürlich weiter auch Krankheiten sein oder Arbeitslosigkeit, Vorgesetzte, Mitarbeiter, Nachbarn oder Mitschüler. Es kann aber auch die Angst vor einem Krieg sein oder dem Klimawandel oder vor Ärger, den man hat, weil man seinem Glauben gemäß leben will. Oder man trauert über den Tod eines lieben Angehörigen oder eine Krankheit von einem selbst oder einem nahestehenden Menschen oder den Verlust des Familienfriedens oder des Arbeitsplatzes. Aber Jesus blickt mit Barmherzigkeit auf jeden von uns. In dem schönen Adventslied »Wie soll ich dich empfangen?« ruft uns Paul Gerhardt in der 6. Strophe zu: Dies schreibt dir in dein Herze, du hochbetrübtes Heer, bei denen Gram und Schmerze sich häuft je mehr und mehr. Seid unverzagert, ihr habet die Hilfe vor der Tür, der eure Herzen labet und tröstet, steht all hier. Damals in Israel stand Jesus sichtbar bei dem Vater und seinem besessenen, kranken Kind. Er half dem Mann, der ihn gebeten hatte: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Jesus hat ihm sicherlich zu glauben geholfen und er heilte den Sohn. Betrachten wir nun das anschließende Gespräch von Jesus mit seinen Jüngern. Da erfahren wir: Als er heimkam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und Jesus sprach: Diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Der Glaube und das Beten gehören also offensichtlich eng zusammen. Der Evangelist Matthäus berichtet dieses Gespräch von Jesus mit seinen Jüngern noch etwas ausführlicher. Da traten seine Jünger zu ihm, als sie allein waren, und fragten: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Er aber sprach zu ihnen: Wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge: Heb dich dorthin, so wird er sich heben, und euch wird nichts unmöglich sein. Auf ihren Kleinglauben weist Jesus seine Jünger hin. Bezüglich des Glaubens macht Jesus hier einen Unterschied. Im Blick auf die Menge, die mit dem Vater des kranken Kindes gestritten hatte, sprach er von ihrem Unglauben. Die Haltung der Jünger bezeichnet er hier nicht als Unglauben, sondern als Kleinglauben. Etwas Glauben haben sie ja, aber nicht genug. In beiden Fällen aber ist Beten nötig, und in beiden Fällen hilft Beten. In einem anderen Fall, bei der Stillung eines Sturms auf dem See Genezareth, gebrauchen die Evangelisten die Begriffe synonym. Matthäus berichtet: Herr, hilf, wir kommen um. Da antwortet Jesus: Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Der Evangelist Markus berichtet an dieser Stelle die Antwort von Jesus mit den Worten: Warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Also, ob man nun ungläubig ist oder kleingläubig, beten hilft immer. Die Bitte um Glauben ist immer gut, und die Bitte um Hilfe in einer bestimmten Notlage oder Schwierigkeit auch. Was die Bitte um Glauben betrifft, die ist also immer gut. Denn oft ist unser Glaube Herausforderungen ausgesetzt. Das müssen gar nicht immer große Herausforderungen sein. Das können auch irgendwelche Kleinigkeiten sein, auf die wir barsch, ungeduldig oder ärgerlich reagieren. Wir würden anders reagieren, wenn wir uns bei Jesus geborgen fühlen würden. Ganz normal im Alltag hilft also die Bitte um Glauben. Aber auch in den größten Nöten können wir uns an Jesus wenden und konkret um Hilfe bitten. So manche schwierige Situation zum Beispiel glättet sich, wenn wir beten, bevor wir in die Situation hineingehen oder bevor wir auf Menschen, mit denen wir es schwer haben, zugehen. Manchmal mögen wir uns wie auf einem Gipfel fühlen, manchmal wie in einem tiefen Tal. Jesus war auf einem Gipfel, dem Berg der Verklärung. Dann begab er sich freiwillig hinab in die Not der Menschen und half dem Vater und seinem besessenen kranken Kind. Danach kündigte er für sich selber einen noch schwereren Abstieg an, sein Leiden bis zum Tod. Davon ließ er sich nicht retten. Vielmehr ging er freiwillig den Gang bis ans Kreuz, um uns von unseren Sünden zu retten. Er hat sich nicht geschont. So haben wir Grund, ihm, unserem Heiland, zu vertrauen. Wir können und sollen ihn bitten, dass wir ihm glauben können. Gerhard Terstegen lädt uns dazu mit seinem Lied »Kommt, Kinder, lasst uns gehen«, Nummer 393 im Gesangbuch, in der 6. Strophe ein. »Kommt, Kinder, lasst uns gehen, der Vater gehet mit. Er selbst will bei uns stehen, bei jedem sauren Tritt. Er will uns machen Mut, mit süßen Sonnenblicken uns locken und erquicken. Ach ja, wir haben's gut. Ach ja, wir haben's gut.« Die letzten Worte von Terstegens Lied werden uns sicherlich nicht immer leicht von Lippen gehen. So sehr sind wir traurig oder belastet oder die Not ist zu groß. Aber dennoch ist es so, dass der Vater im Himmel mit uns geht im ganzen neuen Jahr und Jahrzehnt. Auch bei sauren Schritten, die wir gehen müssen, geht er mit uns. Er will uns Mut machen mit seiner süßen Liebe und mit seinem starken Trost. So betrachtet haben wir es doch gut. Wie auch immer es uns gehen mag, es ist gut, wenn wir unsere Wege im Vertrauen auf Jesus Christus gehen. Keiner von uns vertraut immer auf Christus. Keiner glaubt immer. Darum brauchen wir die Gemeinde. Darum brauchen wir einander, um miteinander und zeitweise auch füreinander zu glauben. Um den Glauben können wir bitten. Das können wir mit den Worten des Vaters aus dem Evangelium tun. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Amen.